Ja, wir haben letzten Sonntag von dem Segen gehört, vom Segen Abrahams und vom Segen, der auch uns zuteil wird, wenn wir Christus annehmen, wenn wir Gott nachfolgen. Und ich möchte heute daran anknüpfen und möchte nochmal über Nachfolge reden und zwar einen Aspekt betonen, der manchmal bei dieser Thematik vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt oder manchmal so hinten angestellt wird. Nämlich, ich habe es überschrieben, eine Predigt, die Mut macht zur Nachfolge. Die Mut macht zur Nachfolge. Wir haben ja den ernsten Teil gerade auch schon gehört und das auch in dem Lied, ne? Man singt es fröhlich, aber es heißt bis in den Tod, ne? Es ist herausfordernd und ja, das ist so. Und das will ich gar nicht jetzt, auch wenn ich einen anderen Aspekt jetzt stärker betone, möchte ich das jetzt nicht irgendwie als ausgeklammert sehen oder sowas, ne? Dass das nicht auch ein Teil der Nachfolge ist, aber eben den Schwerpunkt auf einen anderen Aspekt der Nachfolge heute Morgen legen. Und ich lese dazu ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium aus Kapitel 1, es sind die Verse 14 bis 20. Wer eine Bibel dabei hat, schlagt doch gerne bitte mit auf und lest mit. Ich werde nach der Luther-Übersetzung vorlesen. Wenn ihr eine andere Übersetzung habt, auch wunderbar, dann könnt ihr gleich habt ihr gleich die ganze Fülle. Genau, es beginnt. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, das ist jetzt noch nicht das Ermutigende, ja, da kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Das ist doch eine erstaunliche Geschichte, oder? Lassen die einfach alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Warum eigentlich? Und ganz ehrlich, wie ist das mit uns? Wenn Jesus ruft, dass wir ihm nachfolgen sollen, lassen wir dann auch alles stehen und liegen? Was bedeutet das für uns? Lassen wir auch alles zurück? Und ich muss ein bisschen ausholen, das Wichtigste für jeden Juden zu dieser Zeit war die Tora, die ersten 5 Bücher Mose. Sie bildeten sozusagen den Mittelpunkt des Lebens. Die Tora war der große Liebesbeweis Gottes an sein auserwähltes Volk. Er hat sich ihnen offenbart, an seine Kinder, die er so liebt und die er unterweist, unterrichtet und ihnen zeigt, wie sie leben sollen. Sein Willen und sein Wesen. Die Tora war das grandiose, göttliche Geschenk an sein Volk. Und deswegen war es für sie schon wie heilig. Und das ganze Schulsystem und Schulwesen und die Erziehung und alles so, das drehte sich rund um diese Tora. Und dann gab es in jedem Dorf eben eine Synagoge und einen Tora-Lehrer oder auch Rabbi genannt. Ne? Und bei jeder Einschulung, ist auch ganz interessant, wenn man das mal so ein bisschen nachverfolgt, da gab es so einen festen Brauch. Am ersten Schultag nahm der Rabbi Honig und bedeckte damit die Schultafel des 6-Jährigen. Ja. Und jetzt muss man wissen, Honig in der jüdischen Welt ist ein Symbol für was? Für Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Honig war das Angenehmste, etwas Köstliches, was ganz, ganz Süßes. Und das war was Besonderes. Und wir erinnern uns vielleicht in diesem Zusammenhang an dieses Versprechen Gottes an Mose, ich will dich in ein Land führen, darin Milch und Honig fließt. Und diese Tafel voller Honig durfte dann der Sechsjährige bei der Einschulung abschlecken. Ja. Und während er das so tat, also während die ganzen Schüler da so leckten da an dem Schulbrett, ne, sagte der Rabbi, mögest du nie vergessen, dass Gottes Worte wie Honig sind. Gottes Worte sind das Wunderbarste und Köstlichste, was es gibt. Etwas, von dem du nie genug bekommen kannst. Mögest du wie Hesekiel sein, der seine Schriftrolle aß und sagte, dass sie süß wie Honig schmeckte. Und dann war es so, mit ungefähr 10 Jahren konnten in der Regel die Kinder die gesamte Tora auswendig. Da habe ich erst mal gedacht, wow, als ich das gelesen habe. Krass, was für ein Unterschied zu heute. Heute kennen wir fast alle Namen der Spieler in der Fußball-Bundesliga auswendig. Ja. Wir haben Kenntnis davon, wie lange und auf welchen Musikcharts immer welche Lieder auch gewesen sind, können die ganzen Liedtexte selbst auf Englisch mitsingen, ja, sprechen irgendwelche Spielfilme fast synchron schon nach, weil wir sie so oft gesehen haben, kennen die gesamte Automobilbranche auswendig, wissen über alles Bescheid, wie viel PS, Zylinder, was da alles innen drin steckt, über modernste Technik bis sonst irgendwas. Wir wissen über das Privatleben von sämtlichen Stars und Sternchen Bescheid. Alles kein Problem. Aber über die Bibel, oh, da wird's schwierig. Günter Jauch hat mal gesagt, ne, wer wird Millionär, so. Seine Lieblingsfragen sind immer die über die Bibel. Da kommen sie alle ins Schwitzen. Als Maria, die Mutter von Jesus, durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist, da hat sie ja einen Lobgesang angestimmt. Ein Lobgesang, und dieser Lobgesang, der besteht eigentlich aus einer Serie von Zitaten, aus Psalmen und aus Worten von den Propheten. Warum fallen einer 14-Jährigen gerade diese Worte ein? Ja, ganz einfach, weil sie die Worte auswendig kannte. Weil sie diese Worte verinnerlicht hatte. Oder fromm sagen wir oder lesen wir, denn sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Das war da drin, Gottes Wort. Und dann war es so, die schulische Ausbildung in der Synagoge wurde in der Regel eben so mit 14 Jahren abgeschlossen. Und dann war es so, nur die besten Schüler wurden dazu ausersehen, selbst mal Rabbiner, also Lehrer, Tora-Lehrer zu werden. Und das war eine große Ehre. Um nicht zu sagen, letzten Endes wie der große Traum eines jeden männlichen Juden. Denn die Rabbiner, das waren nicht irgendwelche, sondern das war die politische Elite im Land, die geistlichen wie politischen Führer. Sie hatten Ansehen, sie waren angesehen, weil sie Gottes Wort studierten, weil sie Gottes Wort kannten, in- und auswendig. Sie waren geachtet. Und sie prägten die damalige Zeit. Und dann war es so, wenn eben ein Rabbiner den Eindruck hatte, dass einer von seinen Schülern das Zeug hatte, selbst mal Rabbiner zu werden, also zu den Besten der Besten gehörte, dass derjenige oder diejenige damals nicht, derjenige tatsächlich die Fähigkeit hatte, mal so gut zu werden, wie er selber ist. Was sagte er dann zu diesem Schüler? Der musste auch noch so ein paar Tests bestehen und der hat ihn immer wieder geprüft und geprüft und geprüft. Was sagte er dann? Er sagte, komm, folge du mir nach. Komm, folge du mir nach. In dieser Phase waren die meisten circa 16 Jahre alt. Und dann ließ man alles zurück, Familie, Eltern, Geschwister, die Synagoge, die Schule, Freunde und so weiter. Man setzte sein ganzes Leben dafür ein, um so zu werden wie der Rabbiner. Man folgte ihm überall hin. Alles, was der Rabbiner machte, machte man auch. Man wollte beten wie der Rabbiner, studieren wie der Rabbiner, auswendig lernen wie der Rabbiner, reden wie der Rabbiner. Eigentlich alles. Warum?
Ganz einfach. Da gab es jemand, der glaubte, du gehörst zu den Auserwählten, die das Zeug zu haben, selber mal Rabbiner zu werden, selber mal die Führung in diesem Land zu übernehmen und die Menschen zu lehren und zu unterrichten. Du gehörst zu den wenigen, die das Vorrecht haben, ausgebildet zu werden, die das Zeug dazu haben. Du gehörst zu den Besten der Besten. Und wenn jetzt Jesus zu uns sagt, zu mir und zu dir, komm, folge du mir nach. Vielleicht verstehen wir jetzt das Mutmachende. Verstehen wir, was Gott damit sagt? Komm, folge du mir nach, ich will dich zum Menschenfischer machen. Da prickelt es doch förmlich, oder? Da glaubt jemand an mich, ich gehöre zu den Besten der Besten. Bin ich wirklich gemeint? Ich? Ja. Habe ich mich da verhört? Nein. Jesus traut es dir zu, dass du ihm nachfolgen kannst. Ist das nicht wunderbar? Und Jesus sieht Simon und Andreas, Jakobus, Johannes, dich und mich und sagt, komm, folge du mir nach. Ich traue es dir zu, dass du mein Jünger sein kannst, dass du in meine Fußstapfen treten darfst, dass du würdig bist und wert bist, meine Mission fortzuführen. Du kannst das. Du schaffst das. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst zu mir und du hast dich nicht verhört. Gott traut es zu, mit dir diese Welt zu verändern. Er traut es zu, wie wir hier im Zeugnis auch gerade gehört haben, dass du vergeben kannst. Er traut dir zu, dass er dir Menschen über den Weg schickt, wie vorher für dich, wo du vorher dafür gebetet hast. Er traut dir zu, dass du Zeugnis geben kannst. Ob du jetzt extrovertiert oder introvertiert bist. Ob du sprachbegabt bist oder nicht. Ob du mehr mit Taten oder mit Worten lehrst. Er traut es dir zu. Du bist gemeint. Egal wie die Umstände auch sein mögen. Ob du nur ein einfacher Fischer bist oder sogar ein Zöllner. Na, da damals so ein Verräter und Abschaum in der Gesellschaft. Oder ob du einfach nur gut bürgerlich bist. Gott traut es dir zu. Egal wie viel Schuld, Sünde oder einfach auch nur Scham auf deiner Schulter ruht. Und du manchmal denkst, ich muss unter dieser Last zerbrechen. Gott traut es dir zu. Er ruft dich und sagt, komm, folge du mir nach. Nicht dein Nachbar, nicht hinter dir. Nein, du bist gemeint. Du bist gemeint. Gott ruft dich und sagt, komm, folge mir nach. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt einige diesen sehr bekannten, etwas älteren Jesus-Film. Und der ist richtig klasse. Ist ein lohnenswerter Film. Es gibt allerdings da so eine Szene in dem Film, die finde ich irgendwie ein bisschen kritisch. Na, und zwar kommt da Jesus ja an diesen See Genezareth, ne, und sieht da diese Jünger und sagt dann eben, komm, folge mir nach. Und das ist ja so spannend, ne? Das wird so dargestellt, da kommt Jesus, ne, da kommt da an diese Uferpromenade und da sitzen die, die einen sind noch draußen, die anderen da, ne, und er ruft sie und sie lassen alles liegen. Und in dem Moment hat man den Eindruck, irgendwas Geheimnisvolles, Mystisches, was man gar nicht so greifen kann, was irgendwo so in der Luft liegt, umhüllt diese Jünger. Sie haben überhaupt keinen Plan, sie haben überhaupt keine Ahnung. Ne? Aber das umhüllt sie so sehr, dass sie dann irgendwie so mit Jesus unterwegs sind. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, als Jesus, dieser Rabbiner, zu seinen Jüngern gesagt hat, also zu den, die waren ja in dem Moment noch nicht Jünger, aber wurden ja dann Jünger, ne? Also zu denen gesagt hat, komm, folge du mir nach. Dann wussten die, da ist ein Rabbiner und der ist sehr bekannt, wurde ja schon darüber gesprochen. Ne? Und der glaubt, ich habe das Zeug dazu, so zu werden wie er. Der glaubt daran, dass ich seine Mission, seinen Auftrag fortführen und weiterführen kann. Und deswegen ließen sie alles stehen und liegen. Und ich glaube auch nicht, wie das hinterher passiert ist, als so Zebedäus nach Hause gekommen ist und die Frau dann gefragt hat, und wie war dein Tag so, was hast du erlebt? Dass er dann gesagt hat, ja, pass mal auf, Frau, unsere Jungs, wir haben einfach alles stehen und liegen gelassen, diese Faulpelze. Hast sowas aber auch. Geht ja gar nicht, ne? Nee, der wird sagen, Frau, glaubst du, was heute passiert ist? Unsere Jungs wurden auserwählt. Da kam dieser Rabbiner Jesus, von dem hast du doch auch schon gehört. Der kam und hat sie in die Nachfolge gerufen. Der glaubt daran, dass unsere Jungs das Zeug dazu haben, ihm nachzufolgen, Rabbiner zu werden. Die werden mal hier das Land prägen. Und dann auch noch von diesem Rabbi, der so viel Aufsehen in letzter Zeit verursacht und wo so viele Menschen begeistert sind und von dem überall jeder spricht. Am nächsten Tag in der Stadt, ne, was wird er sagen? Hey, habt ihr schon gehört? Meine Jungs, die sind dabei. Hört. Komm, folge mir nach. Wie geht es uns, wenn wir diese Worte hören? Wollen wir Jesus nachfolgen? Wollen wir auch so werden wie er? Jesus immer ähnlicher werden? Heiligung unseres Lebens? Komm, folge mir nach. Ich glaube, du schaffst das. Ich habe dich nämlich erwählt, noch ehe der Weltgrund gelegt war. Noch ehe du im Mutterleib gebildet wurdest, kannte ich dich schon. Ich weiß doch, mit wem ich es zu tun habe. Und ich rufe dich trotzdem. Komm, folge du mir nach. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Johannes Evangelium Kapitel 14, die Verse 12 und 13. Jesus setzt seine Jünger, setzt dich und mich ein. Ich meine, er hätte ja auch ganz anders vorgehen können. Er hätte ja auch so ein paar Engel schicken können, ja, die so mal kräftig in ihre Posaune blasen, hier über Brach und Rotenburg, ne? Bam! Und dann erzählen sie das Evangelium. Für alle hörbar und verkündbar. Das wäre doch was, oder? Sag mal, was habt ihr eigentlich für eine Vorstellung von Engel, gell? Müssen wir nochmal dran arbeiten hier. Aber Jesus Christus befiehlt nicht den Engeln, Gottes heiliges und lebendiges Wort hier auf Erden zu verkündigen. Nein, sondern er traut es uns zu, dir und mir. Wir sind dazu berufen, Jesus nachzufolgen und sein Wort zu verkündigen. Das ist manchmal echt unglaublich. Es ist manchmal echt unglaublich, aber es ist wahr. Es ist wahr. Er kennt unsere Schwächen und trotzdem. Er kennt auch unsere Schwächen als Gesamtgemeinde und trotzdem. Er weiß doch, was für ein Gebilde wir sind und trotzdem. Und wir sehen das doch auch, wenn wir die Bibel aufschlagen. Mit welchen Menschen hat Gott Weltgeschichte, hat sein Wort geschrieben letzten Endes? Da war Noah, Totalversager als Prediger, 120 Jahre lang, hat sich keiner bekehrt. Und dann hat er sich nachher auch noch besoffen, sich mit Wein vollgesoffen und lag dann nackt rum. Ne? Mose stotterte. Der hatte sein Temperament nicht im Griff. Abraham war Lügner, eiskalt. Und dann schickte er auch noch seine zweite Frau mitsamt dem gemeinsamen Sohn einfach in die Wüste. Unglaublich, oder? David, der war ein guter Lobpreisleiter. Hat viele geschrieben, viele Lieder, neue Lieder geschrieben. Aber moralisch unglaublich. Ehebruch, Mörder, er hatte keinen Plan von Kindererziehung. Ja, Katastrophe. Und was daraus entstanden ist. Salomo, ein Typ, dem konnte mit keiner das Wasser reichen. Ja, der hatte die Weisheit mit Löffel, gefressen. Ne? Doch er hat überhaupt nicht gelebt, was er gepredigt hat. Ging völlig in eine falsche Richtung. Elia, Wir kennen das Gottesurteil am Karmel, Wahnsinnsding. Was hat er? Depressionen, ist total leicht verunsicherbar, absolut nicht belastbar. Hosea, geschieden und mit einer Prostituierten verheiratet, auch nicht gerade prickelnd. Jeremia, zu emotional und pessimistisch, ein richtiger Miesmacher. Wenn man das Jeremia-Buch liest, das sollte man nicht im Winter tun. Ist immer nur schlimm alles. Johannes, sagt er, ist ein Täufer, hat überhaupt kein Taktgefühl, ist wie ein Hippie gekleidet, aber ist trotzdem nicht vegetarisch. Ja, verspeist noch Heuschrecken, der Junge. Er passt auch überhaupt in kein Schema, kann man nichts anfangen. Petrus, der ist total aufbrausend, ein absoluter Besserwisser, ja, weiß immer alles besser. Lügner, verleugnet Jesus. Ja. Und dann ist er aus Feigheit vor den Juden, ist er nicht mal mit den Heiden zusammen Abend. Paulus, zuerst Henker, dann Evangelist, aber ist viel zu langatmig, nicht redegewandt und dann hat er auch noch ein Augenleiden, das ihn sein Leben lang begleitet. Ja, Timotheus, der hat Potenzial, aber er ist einfach noch viel zu jung. Sorry. Versteht ihr? Trotzdem baut Gott sein Reich, schreibt Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte. Mit dir und mir. Darüber dürfen wir immer wieder neu staunen. Unglaublich, trotz allem, er ruft dich und sagt, komm, folge du mir nach. Ich will mit dir Geschichte schreiben, im Kleinen wie im Großen, im Alltag wie im Außergewöhnlichen. Ich will es mit dir tun, komm, folge du mir nach. Versteht ihr, mein Rabbi geht hinaus und er sucht die Gebrochenen, die Verstoßenen, die Misshandelten, die Leidenden, Menschen, die von Menschen abgelehnt werden, Menschen, die Suchtprobleme haben, Menschen, die mit Krankheiten zu kämpfen haben. Mein Rabbi geht los und sucht Menschen, die vor Gericht stehen, die von ihren Klassenkameraden verspottet werden, die in ihrem Beruf aus was für Gründen auch immer gemobbt werden. Mein Rabbi sucht Menschen, die versagt haben, die moralisch nicht den Schein wahren konnten, die dastehen und hilflos sind. Menschen, die in Schnitzelkoma fallen, weil sie sich nicht beherrschen können. Mein Rabbi sucht Menschen, und jetzt kommt's, er sucht Menschen wie dich und mich. Komm und folge du mir nach. Wenn du Jesus nachfolgst, dann möchte Jesus dich gebrauchen. Er will durch dich die Welt und sein Reich bauen. Er will durch dich die Menschen so lieben, wie er sie geliebt hat. Er will durch dich die Menschen retten und zur Umkehr und zur Buße rufen, wie er es selber getan hat. Er will dich zum Menschenfischer machen. Und er hat Großes mit dir vor. Ihr werdet Zeugen sein bis ans Ende dieser Welt. Komm, folge du mir nach. Willst du nachfolgen? Er traut es uns zu. Traust du dir es auch selber zu? Komm, folge du mir nach, ist auch eine Einladung. Wir werden ja gleich nachher auch noch gemeinsam das Abendmahl feiern. Miteinander. Der Tisch ist gedeckt. Es ist alles vorbereitet für deine Nachfolge. Du darfst empfangen. Du darfst hingehen. Und für alle Schuld, für alle Scham, für alle Krankheit, für alles, was dich belastet, die darfst du ablegen am Kreuz. Und gefüllt werden mit seinem Frieden, mit seiner Freude, mit seiner Sanftmut, mit seiner Geduld, mit seiner Liebe, mit seiner Selbstbeherrschung. Das ist die Einladung beim Abendmahl. Komm, folge du mir nach. Lass alles stehen und liegen, was dich hindert, dein Ärger, dein Streit, deine Unversöhntheit, deine Besserwisserei, dein fromm getarnter Egoismus, deine Vergangenheit, deine Scham, irgendwo dein Gesicht vielleicht zu verlieren, deine Wut auf Männer oder Frauen oder was auch immer, deine Sorgen und Ängste, dein Misstrauen, dein frommes Schauspiel. Komm, folge du mir nach, das ist die Einladung. Komm an seinen Tisch und folge nach. Er reicht dir die Hand. Der Mann am Kreuz
Er spricht, es ist alles vollbracht. Es ist alles vollbracht. Du kannst und musst nichts mehr hinzufügen. Es ist vollbracht. Amen.